Wir sind im 1. Samuel Brief und heute bei Kapitel 5. Der Götze fällt, Gott steht fest. Der Götze fällt, Gott steht fest. Ich lese 1. Samuel 5, das sind 12 Verse. Ich nehme an, die kommen hier auch noch zum Mitlesen. 1. Samuel 5. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Eben-Eser nach Aschdod. Also die Lade Gottes war in die Hände der Feinde Israels gefallen. Die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Das war der Gott der Philister, der Götze. Und als die Leute von Aschdod am anderen Morgen sich früh aufmachten und in das Haus Dagons kamen, sahen sie Dagon auf seinem Antlitz liegen, auf der Erde vor der Lage des Herrn. Sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Aber als sie am anderen Morgen früh sich wieder aufmachten, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz auf der Erde vor der Lade des Herrn liegen, aber sein Haupt und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, dass der Rumpf allein da lag. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf diesen Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten von Aschdod. Und er brachte Verderben über sie und schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Als aber die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie, lass die Lade des Gottes Israel nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt zu hart auf uns und unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie, lass die Lade des Gottes Israel nach Gat tragen. Sie trugen die Lade des Gottes Israels dorthin. Als man sie aber dorthin getragen hatte, entstand durch die Hand des Herrn in der Stadt ein sehr großer Schrecken. Denn er schlug die Leute in der Stadt, klein und groß, sodass an ihnen Beulen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Leute von Ekron, sie haben die Lade des Gottes Israel hergetragen zu mir, dass sie mich töte und mein Volk. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, sendet die Lade des Gottes Israels zurück an ihren Ort, dass sie mich und mein Volk nicht töte. Denn es kam ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt. Die Hand Gottes lag schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden geschlagen mit Beulen und das Geschrei der Stadt stieg auf gen Himmel. Die Geschichte geht dann weiter im Kapitel 6. Die Lade kehrt schließlich dann zurück nach Israel. Das ist aber eine andere Geschichte. Ich gehe heute nicht darauf ein. Ich gehe nur auf das erste, also auf das Kapitel 5 ein jetzt in meiner Predigt und da eigentlich auch nur auf ein paar Verse. Jedenfalls eine interessante, spannende Geschichte, die wir miteinander betrachten. Was war geschehen? Die Lade Gottes, also das Heiligtum Israels zu dieser Zeit, war in die Hände der Feinde gefallen. Gut zu wissen, die Lade verkörperte damals die Gegenwart Gottes. Es war ein kleiner Kasten, versehen an jeder Ecke mit einer Stange, damit man sie tragen konnte. Drinnen wurden die Gebote Gottes aufgewahrt, also zwei steinerne Tafel, die Gebote, die Mose von Gott empfangen hatte. Man könnte auch sagen, die Lade Gottes, das war so das mobile Heiligtum des Volkes Israel. Später wurde Gott ein Tempel gebaut, in dem diese Lade ihren Platz fand. Aber in dieser Zeit von Samuel, da war diese Lade eben das Zeichen der Gegenwart Gottes. Da, wo sie auftauchte, war Gott, der lebendige Gott, gegenwärtig. In ihrer Gegenwart konnte man erwarten, dass Wunder geschehen, dass Menschen sich verändern. Und es geschah ja auch tatsächlich. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, zum Beispiel Josua 3, Durchzug durch den Jordan, da standen die Priester mit der Lade mitten im Jordan und das Wasser floss ab in die eine Richtung und in die andere blieb es stehen. Und das ganze Volk konnte trockenen Fußes durch den Jordan, mitten drin die Lade. Oder später Josua 6, die Eroberung Jerichos. Die Lade Gottes wurde an jedem Tag rund um Jericho getragen. Also wo die Gegenwart Gottes war, da durfte man Zeichen, da durfte man Wunder erwarten. Das Zeichen der Gegenwart Gottes sagt, Gott hat sich dem Volk zugewandt. Gott möchte mitten unter seinen Leuten wohnen und sie beschenken mit sich selbst. Das findet dann in Jesus Christus den Höhepunkt. Das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns, heißt es im Johannesevangelium. Gott möchte mitten unter seinen Leuten wohnen und sie beschenken mit sich selbst. Wow. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wo ist heute diese Gegenwart Gottes zu finden? Wo ist sein Heiligtum? Wo steht das? Wir wissen, dass Religionen gerne irgendwelche Heiligtümer benennen und den Menschen besonderen Segen versprechen, wenn sie sich dorthin begeben. Mekka zum Beispiel für die Muslime. Der Tempelberg in Jerusalem für die Juden. Heute zwar nicht zugänglich, weil dort eine Moschee steht, aber die Juden verehren den Rest, dort die Klagemauer. Und sie sehnen sich danach, dass sie wieder auf den Tempelberg können und dort einen Tempel errichten können. Welches Heiligtum haben wir als Christen? Rom?
Mariazell?
Okay. Wir könnten sagen, solche Heiligtümer sind dann höchstens für katholische Christen, nicht? Und Mariazell wäre lokal für Österreich. Rom wäre schon eher weltweit mit dem Vatikan. Aber für katholische Christen. Wo steht das Heiligtum Gottes heute? Punkt, genaue Landung. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das fragt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 16. Oder er präzisiert es später, ein paar Kapitel weiter, 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Gottes ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Du bist das Heiligtum Gottes heute. Du und ich. Wir selbst. Unser Körper ist der Wohnort Gottes. Wir alle sind sein mobiles Heiligtum. So wie es der Lade Gottes damals war. Und was haben wir vorher gesagt zum mobilen Heiligtum? Da, wo die Lade Gottes auftauchte, ist Gott gegenwärtig. In ihrer Gegenwart konnte man erwarten, dass Wunder geschehen, dass Menschen sich verändern. Und nun, heute, sind wir sein Wohnort. Heißt das nun auch, da wo wir sind, kann man erwarten, dass Wunder geschehen? Dass Menschen sich verändern? Glaubst du das? Ich glaube das. Nicht, weil wir die ganz tollen, super Typen wären, denen Menschen hinterherjagen oder die andere durch ihre Gegenwart oder ihre Worte verzaubern. Das nicht. Aber weil du nicht alleine bist. Weil du nicht aus dir selber lebst, sondern weil Christus in dir Wohnsitz genommen hat. Weil du und ich sein mobiles Heiligtum sind. heute und weil in seiner Gegenwart Wunder geschehen, haben wir Beispiele für Wunder, die geschehen, wo Menschen ihm begegnen. Ich sehe lauter Beispiele vor mir. Ihr alle seid ein Wunder. Ihr alle. Ihr alle seid dem lebendigen Gott begegnet. Und bei vielen von euch waren es Begegnungen mit anderen Menschen, die das Wunder der Begegnung mit dem lebendigen Gott ermöglicht haben. Zwei kleine Geschichten. Da ist eine junge Frau, die spürt, sie braucht mehr in ihrem Leben. Sie sehnt sich nach Erfüllung, nach Halt. Sie braucht Gott in ihrem Leben. Wo findet sie ihn? Sie macht sich auf in eine Kirche und begegnet dort Menschen, die den Glauben leben. Und das überzeugt sie. Und das hilft ihr, selber diesen lebendigen Glauben zu finden. Ein Wunder der Gegenwart Gottes. Ein Wunder. Eine andere Geschichte, da ist ein Zweifler, der zwar glauben möchte, aber nicht glauben kann. Er bekommt ein Buch in die Hand und bei der Lektüre wird er vom Zweifler zum Glaubenden. Das Buch hat er bei einem älteren Ehepaar gesehen, hat es sich ausgeliehen, hat darin gelesen und hat sich in die Gegenwart Gottes versetzen lassen. Zwei Wunder der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Du könntest andere erzählen, du könntest von dir erzählen. Geschehen durch das, dass Menschen als mobiles Heiligtum Gottes gelebt haben und Gott durch sie gewirkt hat. Einfach so. Doch das passiert. Heute. Das mobile Heiligtum in dir hilft auch heute, Menschen zum lebendigen Gott zu finden. Du machst den Unterschied. Du bist es. Gott lebt in dir. Menschen in deiner Umgebung sehen das, sie spüren das. Du selbst spürst es vielleicht nicht immer. Vielleicht zweifelst du manchmal daran. Doch glaube Gott und seinem Wort mehr als deinen Zweifeln. Du bist ein Tempel. Das sagt das Wort Gottes eindeutig. Du bist das mobile Heiligtum Gottes. Die Feinde Israels haben gewusst, da wo dieses Heiligtum auftaucht, da geschehen Zeichen, da passieren Wunder. Und nun passiert das, was eigentlich nicht passieren dürfte. Das Heiligtum fällt in die Hände der Feinde. Und die fragen sich, wohin damit? Das mit den Zeichen und Wundern haben sie ja mitbekommen. Denn als die Lade Gottes in das Heerlager Israels gebracht wird, fürchten sie sich. Wehe uns, rufen sie aus. Das war noch im Kapitel 4. Wehe uns, jetzt ist das Heiligtum da, jetzt haben wir keine Chance. Doch Israel hatte einen verhängnisvollen Fehler begangen. Sie haben das Heiligtum aus Silo geholt, dort wo das Zelt stand, dort wo eigentlich das Heiligtum damals eben zu Hause war. Und sie hatten Gott nicht danach gefragt. Sie hatten das einfach so getan. Gott wollte aber, dass das Volk sich ihm zuwendet. Doch davon war es in dieser Zeit meilenweit entfernt. Und deshalb gebrauchte Gott das feindliche Heer der Philister, um Israel vernichtend zu schlagen. Und was unmöglich schien, die Lade Gottes gelangte so in die Hände der Feinde. Das Blatt hatte sich gewendet. Aber nun hatten die Philister ein Problem. Wohin mit dieser Lade? Wohin mit diesem Zeichen der Gegenwart Gottes? Mit diesem mobilen Heiligtum. Und wir haben es ja gelesen durchs ganze Kapitel 5. Sie suchen immer wieder einen Ort, wo sie es hinbringen können. Und da, wo es auftaucht, das Heiligtum, da wollen es die Leute nicht. Weil es geschehen Dinge, die gefallen ihnen nicht. Krankheiten brechen aus. Nun, sie hatten aber nicht nur ein Problem, die Philister, sie hatten ja auch eine Idee. Denn klar, sie selbst verehren ja auch einen Gott, den Gott Dagon. Und wo wäre ein besserer Platz für den Gott der Feinde als im Haus, in der Gegenwart ihres eigenen Gottes? Wir wissen nicht genau, wer oder was dieser Gott Dagon war. Spielt auch nicht so eine Rolle. Wichtig war, dass die Philister diesen Gott, diese Figur verehrt haben. Mehr war es ja nicht als eine Figur. Es war ein typischer Götze. Einfach eine Figur von Menschen geschaffen. Schließlich braucht man einen Gott und den Gott Israels, den Gott ihrer Feinde, wollte man unbedingt nicht. Die Philister waren ein eigenständiges Volk, da brauchte man einen eigenen Gott. Klingt logisch. Das klingt so logisch, wie vieles heute auch klingt. Die Menschheit hat sich über alle Jahrhunderte hinweg immer wieder Götzen geschaffen. Alles war und ist gut, solange es nicht der lebendige Gott ist. Götzen haben einen Vorteil, sie reden nicht. Sie bleiben stumm. Also sie reden nicht in unser Leben hinein. Im Grunde kann man das Leben gestalten, wie man will. Da kniet man halt wieder mal vor diesem Götzen nieder und erzählt ihm was. Aber diese Figur ist es völlig wurscht. Die ändert sich nicht. Sie wird nicht barmherziger mit dir. Sie wird auch nicht zorniger. Sie steht einfach da. Und wenn ich sie anbete, ja, dann übt sie eine Macht über mich aus. Aber die Macht geht nicht von der Figur aus, sondern von mir. Ich gebe ihr Raum in meinem Leben. Ich will es, wenn ich mich einem Götzen unterwerfe. Was sind die modernen Götzen? Wo schaffen wir uns Machtgebilde, die uns in ihren Bann ziehen, denen wir uns freiwillig unterwerfen? Ich habe noch gelernt, so in meiner Jugend, Kindheit, Jugend, Kinderstunde, Jugendgruppe, alles kann zum Götzen werden. Alles. Und wenn man nach Beispielen gesucht hat, damals, dann kamen so Sachen wie Autos, Fernseher, vielleicht Besitz allgemein, aber auch Beruf, Karriere. Stimmt das noch? Wie? Handy, genau. Es ist ja nicht falsch, was damals gesagt wurde. Tatsächlich kann vieles im Leben mich so beanspruchen, dass ich kaum Zeit habe für anderes. Und dadurch bestimmt es dann mein Leben und die Gefahr besteht, es wird zu meinem Götzen. Ja, Dinge ändern sich. Das haben wir schon gehört. Fernseher zum Beispiel ist weitgehend out, ja, bei den Jungen. Aber dieses kleine Gerät da, das jeder in der Tasche hat, das ist schon eher in der Gefahr, für uns zum Götzen zu werden. Aber heute scheinen mir auch Ideologien einen großen Platz einzunehmen. Sie kommen wie neue Wahrheiten daher. Sie werden von Medien auf allen möglichen Plattformen verkündigt. Wehe, man huldigt ihnen nicht. Man stimmt nicht zu, man kniet nicht nieder vor diesen neuen Ansichten. Da ist man schnell total out. Man riskiert einen Sturm über sein Leben. Ich nenne ein Stichwort. Die angebliche Vielfalt der Geschlechter. Das scheint geradezu ein neues Dogma zu sein. Ausgesprochen vom Gott der Toleranz, der alles zulässt, nur nicht die biologische Tatsache, es gibt nur zwei Geschlechter. Das sagt jeder Biologe, es gibt nur zwei Geschlechter. Oder etwas anderes, wenn wir sagen, die Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau, nicht zwischen zwei gleichen Geschlechtern. Dann kann ein Sturm über uns hereinbrechen. Dieser Glaube an eben Geschlechtervielfalt und Ehe für alle, dieser Glaube tritt mit Vehemenz auf und drängt über Bücher, Internet, Unterricht an den Schulen tief in die Köpfe und Herzen der Kinder, der Jugendlichen und von uns selbst auch ein. Ein neuer Gott, der Gott der Toleranz, neue Religion, neue Dogmen. Wie gesagt, das Prinzip ist immer noch das gleiche wie damals beim angeblichen Gott Dagon. Man zieht sich aus der Verantwortung vor dem lebendigen Gott und begibt sich in die Abhängigkeit und Unfreiheit eines Götzen. Fatal. Aber erfolgreich bis in die Gegenwart. Menschen sind noch heute oft mehr bereit, der Lüge zu glauben als der Wahrheit. Mehr bereit, der Lüge zu glauben als der Wahrheit. Ich habe da noch einen Vers, 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. Was heißt da? Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das scheint in manchen Belangen geradezu eine Beschreibung unserer Zeit zu sein. Wie? 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. Unsere Welt ist doch voll von solchen Fabeln heute. Von Geschichten, von Unwahrheiten, von Lüge. Es scheint, dass diese Worte auch für unsere Zeit geschrieben sind. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Die Philister haben es möglicherweise von ihrer Warte aus gut gemeint, das mobile Heiligtum Gottes in die Gegenwart ihres Götzen zu stellen. Vielleicht war es ein Zeichen der Ehrerbietung. Vielleicht einfach das, was heute wie damals üblich war und ist, Vermischung. Man ist so tolerant und nimmt von allem und allen etwas an und sagt, wenn es für dich stimmt, ja toll, wenn du diesem Jesus nachfolgst. Wenn es für dich stimmt, eine beliebte Aussage. Wenn es für dich stimmt, dann kannst du Dagon aufstellen. Und jeden anderen Gott auch. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Gott hat an anderer Stelle durch seinen Propheten Elia ausrufen lassen, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Damals ging es um den Gott Baal. 1. Könige 18 ist das nachzulesen. 1. Könige 18, Vers 21. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, ist ein einziger und eifersüchtiger Gott. Er duldet keinen Gott neben sich. Wie heißt das erste Gebot? Zweite Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Das ist das Angebot Gottes. Er führt uns aus der Knechtschaft der Sünde. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Keine anderen, egal wie die heißen. Egal, ob die alte Namen haben wie Baal oder Dagon oder neue Namen wie, weiß ich nicht, Toleranz und so weiter. Was nun geschieht, ist sinnbildlich und doch so klar. Der Götze fällt. Schon am nächsten Morgen liegt er auf der Nase. Und weil die Philister das wohl als Zufall abtun, stellen sie ihre Figur wieder auf. Nur, um am nächsten Tag, am nächsten Morgen, wieder ihren Götzen da niederliegend zu finden. Wieder voll aufs Gesicht gefallen. Und diesmal verheerend kaputt. Sowohl sein Kopf als auch seine Hände sind abgetrennt. Als sie am nächsten Morgen früh sich wieder aufmachten, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz, auf der Erde, vor der Lade des Herrn, sein Haupt, seine Hände abgeschlagen. Kaputt. Was sagt uns das? Dagon ist kein Gott für denkende Menschen. Er hat weder Kopf noch Verstand. Er kann keine Menschen führen, er kann Menschen nicht anleiten. Wer ihn anbetet, betet einen Toten an. Ein Nichts. Egal, ob dieser Gott aus Materie besteht, irgendeine Figur ist, oder nur eine Ideologie, ein Gedanke, die keine Zukunft und keine Gegenwart hat, die ins Verderben führt. Aber das gewiss. Und Dagon ist kein Gott, der irgendwie eingreifen könnte. Der irgendetwas zum Guten wenden könnte. Er hat keine Hände mehr. Abgeschlagen. Seine Handlungskraft, seine Tatkraft null. Aus nichts. Und wo liegt er, dieser angebliche Gott? Auf seinem Antlitz, auf der Erde, vor der Lade des Herrn. Der Götze ist geschlagen. Gott hat seine Macht einmal mehr bewiesen. Natürlich spielen sich Götzen groß auf und Götzendiener auch, auch heute. Aber sie sind besiegt. Auch die Götzen dieser Zeit sind besiegt. Leider bringen sie immer noch viele Menschen durcheinander. Doch letztlich sind sie besiegt. Unser Gott, der eine wahre lebendige Gott, er ist der Starke, der Einzige. Im Gegensatz zu diesen Götzen hat unser Gott einen Kopf, ein Haupt. Er führt uns, er liebt uns. Und seine Hand ist mächtig zur Tat. Im Gegensatz zum Gott Dagon, der keine Hände hat, wirkt Gott, handelt er und ist tatkräftig. In diesem Kapitel 5, das wir gelesen haben, kommt das so gut noch zum Ausdruck. Während der Gott Dagon ohne Hände dasteht, wird wiederholt darauf hingewiesen, wie die Hand Gottes wirkt. Also zum Beispiel Vers 6, die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten von Ashdod. Oder Vers 7, als aber die Leute von Ashdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie, lass die Lade des Gottes Israel nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt zu hart auf uns und unserem Gott, Dagon. Vers 9, als man sie aber dorthin getragen hatte, entstand durch die Hand des Herrn in der Stadt ein sehr großer Schrecken. Vers 11, da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, sendet die Lade des Gottes Israels zurück an ihrem Ort, dass sie mich und mein Volk nicht töte. Denn es kam ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt. Die Hand Gottes lag schwer auf ihr. Also die Bibel ist ganz klar. Der Götze kann nicht handeln. Der Götze hat keine Hand. Gott ist der Handelnde. Er sitzt im Regiment. Er hat die Fäden in der Hand. Und ja, einmal wird es allen Menschen so ergehen, wie dem angeblichen Gott Dagon. Alle Menschen werden sich beugen vor dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige, vor Jesus Christus. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass sie in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist Philipper 2, Vers 10 und 11. Wenn du mit ihm lebst, dann bist du sein mobiles Heiligtum. Er lebt in dir. Er handelt an dir. Er wirkt durch dich. Er, der eine wahre, lebendige Gott, der mächtig ist zum Handeln. Freue dich, stehe fest an seiner Seite, widerstehe der Lüge. Der lebendige Gott ist mit dir. Amen.